Das Meer war schwarz wie Tinte. Die Wellen trugen das Schiff sanft über die endlose Weite, als wäre es nichts weiter als ein Blatt auf der Oberfläche eines gewaltigen Ungeheuers. Über der Providence, einem stolzen Dreimaster der Westindischen Kompanie, leuchteten die Sterne wie kalte Augen, doch selbst sie konnten das Unheil nicht vertreiben, das in der Luft lag. Die Providence war auf dem Weg zu einem der großen Häfen in der Karibik, ihre Laderäume gefüllt mit Menschen, Gold und Edelstein. Ein Schiff mit reicher Fracht, doch für viele an Bord war sie ein schwimmendes Gefängnis. Unter Deck, in stickiger Dunkelheit, saßen die versklavten Männer aneinander gekettet, erschöpft von der Reise und der harten Behandlung durch die Crew. Oben an den Kanonen standen zwei Männer, die sich von den anderen unterschieden. Bakari und Adewale, große, kräftige Gestalten mit dunkler Haut, deren Muskeln von jahrelanger harter Arbeit und Kampf geformt waren. Ihre Hände, rau wie das Holz der Kanonen, verrieten, dass sie nicht nur Lastenträger waren, sondern Männer, die wussten, wie man überlebte. Doch im Gegensatz zu den anderen an Bord trug das Meer für sie keinen Klang. Bakari und Adewale waren schwerhörig, ein Geschenk der endlosen Kanonenschläge, denen sie als Kanoniere ausgesetzt waren. Für die Crew waren sie nichts weiter als lebendige Werkzeuge, nutzlos für Gespräche, aber stark genug, um Munition zu schleppen und Feuerkraft bereitzustellen. Mit der Zeit hatten sie jedoch gelernt, ausgezeichnet von den Lippen zu lesen. »Bakari, Adewale, ihr faulen Hunde, bewegt euch! Die Kanonen reinigen sich nicht von selbst!« Die Stimme gehörte Duncan O'Malley, einem Matrosen mit wirrem rotem Haar und Sommersprossen, die ihn harmloser wirken ließen, als er war. Er grinste schief und trat mit seinem schweren Stiefel gegen Bakaris Bein, gerade stark genug, um zu zeigen, dass er es konnte. Neben ihm stand Louis Mercier, ein Franzose mit scharfem Gesicht und noch schärferen Augen. Wo O'Malley rohe Gewalt bevorzugte, nutzte Mercier Worte wie Messer, um andere zu erniedrigen. »Sie hören dich nicht, Duncan. Vielleicht sollten wir es ihnen ins Fleisch ritzen, dann merken sie sich unsere Befehle besser.« Einige der Matrosen lachten, doch keiner von ihnen wagte es, Bakari oder Adewale direkt zu provozieren. Sie wussten, dass die beiden Männer, auch wenn sie versklavt waren, mehr Kraft in einem Arm hatten als die meisten in ihrem ganzen Körper. Hoch oben auf dem Achterdeck stand Captain Reginald Whitmore, sein Blick ruhig, doch streng. Er war ein Mann, der keine unnötige Grausamkeit duldete, aber auch keine Sentimentalitäten. Sein Schiff, seine Regeln. Disziplin war ihm wichtiger als alles andere, denn nur so überlebte man auf See. »Mr. Drake!« rief er laut. Samuel Drake, ein junger Matrose mit dunklem Haar, drehte sich um und eilte herbei. Er war kleiner als die meisten an Bord, doch seine Haltung verriet Selbstbewusstsein. Die Seefahrt war sein Leben, und obwohl er noch jung war, kannte er das Meer besser als viele seiner Kameraden. »Bericht, Mr. Drake!« »Der Wind hält konstant aus Osten, Kapitän. Wenn er anhält, erreichen wir den Hafen in einer Woche.« Whitmore nickte knapp. »Gut. Halten Sie den Kurs.« Nathaniel Drake, Samuels älterer Bruder, lehnte lässig am Hauptmast, ein schelmisches Grinsen im Gesicht. Während Samuel seine Arbeit mit größter Disziplin erledigte, war Nathaniel das Gegenteil, ein Hitzkopf, der mehr Zeit damit verbrachte, Karten zu spielen und mit anderen Matrosen zu raufen, als sich um seine Pflichten zu kümmern. »Und du?« Whitmore fixierte Nathaniel mit scharfem Blick. »Hast du endlich eine Aufgabe gefunden, die deiner Begabung entspricht?« Nathaniel zuckte mit den Schultern. »Ich sorge für die Stimmung an Bord, Sir. Ein glücklicher Matrose ist ein produktiver Matrose.« Ein leises Schnauben ging durch die Crew. Whitmore verdrehte die Augen, doch eine Spur von Belustigung zuckte kurz über sein Gesicht. Die Wellen schlugen sanft gegen den Rumpf der Providence, während die Nacht tiefer wurde. Unter Deck war es stickig und feucht, das Atmen fiel schwer. Männer murmelten Gebete, einige lagen zusammengerollt und starrten ins Nichts, während das Holz unter ihnen knarrte. Bakari ließ den Blick über das dunkle Wasser gleiten. Die See war heute ungewöhnlich ruhig. Zu ruhig. Er hatte das Meer lange genug gesehen, um zu wissen, dass Stille oft ein Vorbote des Unheils war. Neben ihm streckte sich Adewale und rieb sich die Hände. »Ich habe ein schlechtes Gefühl«, murmelte er. Bakari nickte kaum merklich. Die See konnte ein Freund oder ein Feind sein. Und in dieser Nacht flüsterte sie Geschichten, die nur wenige verstehen konnten. Und bald würde jeder an Bord der Providence begreifen, dass es Orte auf dieser Welt gab, die besser unberührt blieben. Am darauffolgenden Tag brannte die Sonne erbarmungslos auf das Deck der Providence, als wollte sie das Schiff in ein einziges schwitzendes Wrack verwandeln. Die Luft flimmerte vor Hitze, das Holz knarrte unter den nackten Füßen der Matrosen, die ohne Pause arbeiteten. Der Geruch von Teer, Salz und ungewaschenen Körpern lag schwer über dem Schiff. Ein Tag wie jeder andere auf hoher See. Die Männer an Bord kämpften nicht nur gegen die Natur, sondern auch gegen den ständigen Hunger. Die Rationen waren knapp bemessen. Schiffszwieback, oft von Maden durchsetzt, getrocknetes Fleisch, das mehr nach Leder als nach Nahrung schmeckte, und brackiges Wasser, das mit jedem Tag ungenießbarer wurde. Die erfahrenen Seeleute beschwerten sich nicht, aber die jungen Männer, die das Leben auf See nicht gewohnt waren, fluchten leise, während sie sich an den schweren Seilen abmühten. »Hört auf zu jammern, ihr verdammten Landratten!« brüllte Duncan O'Malley über das Deck, während er eine Gruppe junger Matrosen beobachtete, die mit letzter Kraft ein Segel hissten. »Das hier ist ein Schiff, kein verfluchtes Wirtshaus!« Louis Mercier lachte leise neben ihm, während er sich einen Apfel schälte, einen der wenigen, die für die Offiziere reserviert waren. »Schade eigentlich. Ein kühler Wein und eine warme Frau würden mir besser gefallen als das hier.« Einige Matrosen grinsten, doch ihre Gesichter verrieten Erschöpfung. Unter Deck war die Situation noch unerträglicher. Dunkelheit, Hitze und der Gestank von Schweiß und Fäulnis füllten den engen Raum, in dem die versklavten Männer zusammengepfercht waren. Das wenige Licht, das durch die Luken fiel, war kaum genug, um mehr als Umrisse zu erkennen. Viele der Gefangenen lagen oder saßen in ihren eigenen Fesseln, ihre Augen leer und ausdruckslos. Doch nicht alle hatten sich aufgegeben. Bakari saß an die Wand gelehnt und beobachtete die Crew. Er hatte gelernt, jedes Detail wahrzunehmen. Wer schwächer wurde, wer sich mit wem verbündete, wer sich vielleicht gegen die anderen stellte. Jeder Fehler, jede kleine Unachtsamkeit könnte eine Chance sein. Adewale hockte neben ihm, kaute an einem trockenen Stück Zwieback und verzog das Gesicht. »Das schmeckt schlimmer als Pferdemist«, murmelte er. Bakari warf ihm einen schrägen Blick zu. »Wann hast du das letzte Mal Pferdemist gegessen?« Adewale grinste und zuckte mit den Schultern. »Lange her, Bruder. Aber ich wette, es war schmackhafter als das hier.« Sie teilten sich einen kurzen Moment der Erleichterung, eine kleine Ablenkung von der endlosen Routine des Überlebens. Doch beide wussten, dass es keine Zukunft gab, solange sie in Ketten lagen. Oben auf dem Achterdeck stand Samuel Drake mit verschränkten Armen und blinzelte gegen das grelle Sonnenlicht. »Wir segeln schneller, als wir sollten«, murmelte er. Captain Whitmore, der mit einem Fernrohr das Wasser absuchte, drehte sich zu ihm um. »Erklären Sie das, Mr. Drake.« Samuel zeigte auf die Takelage. »Wir haben nicht genug Wind für diese Geschwindigkeit. Die Segel sind prall, ja, aber nicht so sehr, wie sie sein sollten. Es fühlt sich an, als würde uns etwas ziehen.« Whitmore senkte sein Fernrohr und musterte seinen Matrosen nachdenklich. »Der Strom?« Samuel nickte langsam. »Ich denke, ja, aber er ist unnatürlich stark. So stark, dass er unseren Kurs beeinflusst, ohne dass wir es merken.« Nathaniel, der an einer Kiste lehnte und seinem Bruder wie immer genau zuhörte, zog eine Augenbraue hoch. »Und wohin bringt uns das?« Samuel warf ihm einen Blick zu. »Das ist es, was mir Sorgen macht.« Whitmore wirkte unbeeindruckt, doch sein Blick wanderte langsam über das ruhige Meer. Samuel trat an den Kompass, der neben dem Steuermann befestigt war. Und dann sah er es. Die Nadel drehte sich. Erst langsam, dann schneller, bis sie unkontrolliert herumwirbelte. Samuel fühlte, wie sich sein Magen verkrampfte. »Das kann nicht sein!« Whitmore trat an seine Seite und starrte auf das gleiche Schauspiel. »Irgendetwas ist nicht richtig«, murmelte Samuel. Hinter ihnen lachte Louis Mercier spöttisch. »Vielleicht sind wir verflucht, eh?« Niemand lachte mit ihm. Das Meer wirkte urplötzlich unnatürlich. Zu still. Bakari, der unter Deck gegen die Hitze ankämpfte, hob den Kopf. Auch er spürte es. Die See hatte sich verändert. Und bald würde sich alles ändern. Der Himmel hatte sich verdunkelt, lange bevor der erste Windstoß über das Deck der Providence fegte. Noch am Morgen war das Meer ruhig gewesen. Die Sonne hatte gnadenlos auf die Matrosen herabgebrannt und die einzigen Geräusche waren das Knarren der Masten und das gelegentliche Rufen eines Offiziers gewesen. Doch nun war die See unruhig, als würde sie selbst wissen, was kommen würde. Samuel Drake stand an der Reling und hielt den Blick auf den Horizont gerichtet. Die Wolken, die dort aufgezogen waren, waren nicht gewöhnlich. Sie türmten sich auf, schwer und schwarz, als wären sie aus fester Materie. Das Wasser darunter wirkte fast still. Keine Gischt, keine Wellen, als hätte das Meer den Atem angehalten. »Siehst du das?« murmelte Nathaniel, der neben ihm stand und ebenfalls hinausblickte. »Ja«, antwortete Samuel knapp. Sein Magen fühlte sich plötzlich seltsam flau an. »Das wird kein normaler Sturm.« Er drehte sich um und suchte mit den Augen nach Captain Whitmore. Der Kapitän stand mit verschränkten Armen auf dem Achterdeck, das Fernrohr an die Augen gepresst, während die ersten Böen die Taue über ihren Köpfen zum Singen brachten. Samuel eilte nach oben und blieb kurz vor ihm stehen. »Sir, wir müssen den Kurs ändern.« Whitmore nahm das Fernrohr langsam herunter und musterte ihn mit scharfem Blick. »Sie klingen nervös, Mr. Drake.« Samuel deutete mit einer Hand auf das drohende Unwetter. »Dieser Sturm bewegt sich zu schnell, Sir. Das ist keine gewöhnliche Wetterfront. Wenn wir weiter auf direktem Kurs bleiben, geraten wir mitten hinein.« Whitmore verzog keine Miene. Er ließ den Blick noch einmal über das Meer schweifen und rieb sich das Kinn. »Wir haben keine Zeit für Umwege. Der Hafen wartet nicht auf uns.« »Mit allem Respekt, Sir. Wenn wir nicht ausweichen, erreichen wir keinen Hafen mehr.« Das Gesicht des Kapitäns verhärtete sich. Er mochte es nicht, wenn jemand seine Befehle in Frage stellte. »Wir halten den Kurs.« Samuel spürte, wie sich Frustration in ihm aufbaute. Er wollte weiter protestieren, doch er wusste, dass es keinen Zweck hatte. Also presste er die Lippen zusammen, nickte knapp und drehte sich um. Der Wind wurde stärker. Innerhalb weniger Stunden hatte sich das Wetter völlig verändert. Der erste Regen kam in feinen, kalten Tropfen, doch bald verwandelte er sich in einen peitschenden Schauer, der die Sicht raubte. Das Meer bäumte sich auf, ließ das Schiff stöhnen und ächzen, als würde es selbst gegen die Wut der Natur kämpfen. »Alle Mann an Deck!« brüllte Whitmore über das Heulen des Windes. »Sichert die Segel!« Matrosen rannten hin und her, klammerten sich an Taue, während die Wellen immer höher schlugen. Der Sturm war nicht nur gekommen, er hatte das Schiff überfallen, mit einer Geschwindigkeit und Kraft, die selbst die erfahrensten Männer erschütterte. Nathaniel klammerte sich an ein Seil, während er zusah, wie zwei Matrosen versuchten, das Großsegel zu bändigen. Der Wind zerrte daran wie eine wütende Bestie, ließ es knallen, bis das Tuch riss. »Verdammt«, fluchte Duncan O'Malley, während er sich durch den Regen kämpfte. »Das hält nicht mehr lange!« Ein lautes Krachen ließ alle erstarren. Die Mastspitze brach mit einem ohrenbetäubenden Knall ab und stürzte ins Meer. Einer der Matrosen, der in den Seilen hing, wurde mitgerissen. Für einen Moment schrie er, dann verschwand er in den tosenden Fluten. »Holt ihn raus«, schrie jemand. Doch es war zu spät. Die See hatte ihn bereits verschluckt. Samuel kämpfte sich zum Ruder vor. Der Steuermann versuchte verzweifelt, das Schiff unter Kontrolle zu halten, doch der Sturm riss es unbarmherzig in alle Richtungen. Eine gewaltige Welle brach über das Deck, spülte alles mit sich. Fässer, Kisten, Männer. Dann flog der Steuermann durch die Luft. Samuel sah es geschehen, konnte nichts tun. Der Mann wurde erfasst, als wäre er nur ein Blatt im Wind und in die Dunkelheit geschleudert. »Wir brauchen jemanden am Ruder!« Whitmore war bereits auf dem Weg. Er packte das große Steuerrad und stemmte sich mit aller Kraft dagegen, doch der Sturm war stärker. Samuel zögerte nicht. Er griff nach einem der Taue, zog sich an Deck und stellte sich neben den Kapitän. »Hilf mir, Junge!« brüllte Whitmore. Gemeinsam kämpften sie gegen das Steuer. Das Holz knirschte, die Providence ächzte, doch das Schiff begann sich langsam zu stabilisieren. Die Männer an Deck klammerten sich an alles, was Halt bot. Jeder wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie den Nächsten verlieren würden. Unter Deck war die Hölle los. Das Wasser sickerte durch die Ritzen, tropfte auf die Köpfe der versklavten Männer, die sich aneinander pressten. Bakari hockte neben Adewale, die Augen wachsam. »Das Schiff hält nicht mehr lange durch«, murmelte Adewale. Bakari nickte. Er hatte das Schwanken gespürt, das unnatürliche Rucken des Rumpfes. Dann kam der Aufprall. Eine letzte, gigantische Welle donnerte gegen die Providence, schleuderte sie zur Seite, ließ jeden Mann an Bord aufschreien. Und dann Stille. Der Wind ließ nach. Der Regen wurde schwächer. Das Schiff lag ruhig im Wasser. Oben an Deck rang Samuel nach Atem, während er sich von der Reling löste und auf das Meer blickte. Doch was er sah, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Die See war ruhig, keine Wellen, kein Wind. Und doch war da etwas anders. Whitmore stand neben ihm und starrte ebenfalls hinaus. »Das ist nicht unser Kurs«, murmelte er. Samuel sah auf den Kompass. Die Nadel drehte sich noch immer. Langsam, unaufhörlich. Er wusste es jetzt. Sie waren nicht mehr dort, wo sie sein sollten. Das Erste, was Samuel auffiel, war die ungewöhnliche Stille. Nach dem tobenden Sturm hätte er erwartet, dass das Meer weiter wütete, dass die Wellen hoch aufschlugen und der Wind ihnen ins Gesicht peitschte. Doch da war nichts. Kein Lüftchen rührte sich, die Segel hingen schlaff an den Masten, und das Wasser um die Providence lag spiegelglatt da, als wäre es aus schwarzem Glas. Er stand am Steuer, seine Hände noch immer verkrampft um das Holz des Steuerrads und versuchte, seinen rasenden Atem unter Kontrolle zu bringen. Neben ihm hatte Whitmore ebenfalls die Augen auf das Meer gerichtet, seine Stirn in tiefe Falten gelegt. »Sir?« fragte Samuel zögerlich. Whitmore antwortete nicht sofort. Er ließ seinen Blick über das Wasser gleiten, dann hinauf zum Himmel, der inzwischen aufgeklärt war. Die Sterne funkelten über ihnen, kalt und unberührt, als wäre nichts geschehen. »Wir sollten Land sehen«, murmelte der Kapitän schließlich. Samuel zog die Augenbrauen zusammen. »Sir, nach einem Sturm wie diesem müsste Land in Sicht sein«, wiederholte Whitmore, seine Stimme tonlos. »Oder wenigstens eine bekannte Strömung. Aber das hier«, er machte eine vage Geste auf das glatte Wasser, »das hier ist nichts.« Samuel trat einen Schritt zurück und rieb sich über die Arme. Ein unangenehmes Gefühl kroch seine Wirbelsäule hinauf. Der Nebel, der sich nach dem Sturm über das Wasser gelegt hatte, begann sich langsam zu lichten. Doch was darunter zum Vorschein kam, war nichts, das Samuel je zuvor gesehen hatte. Keine Inseln, keine bekannten Küstenlinien, keine anderen Schiffe, nur offenes Wasser. Aber es war nicht das gleiche Meer wie zuvor. Es war dunkler, dicker. Nathaniel trat an die Reling und ließ einen Spuckstrahl ins Wasser fallen. Der Tropfen verschwand ohne ein Geräusch, als hätte ihn das Meer einfach verschluckt. »Ich habe ein verdammt ungutes Gefühl«, murmelte er. Duncan O'Malley, der sich gerade einen Krug mit Wasser genehmigte, lachte schnaubend. »Hast du das nicht immer, Junge?« »Diesmal ist es anders«, gab Nathaniel zurück. Wir sind nicht da, wo wir sein sollten. Vielleicht haben wir Glück, warf Louis Mercier mit einem spöttischen Grinsen ein. Vielleicht sind wir vom Rand der Welt gefallen. Doch keiner lachte. Samuel trat an den Navigationsraum heran und zog die Seekarten hervor. Er breitete sie aus, suchte nach einem Hinweis, irgendetwas, das ihm sagte, wo sie waren. Doch die Karten sagten ihm nichts. »Sir!« Seine Stimme war leise, unsicher. »Dieses Gebiet existiert nicht.« Whitmore trat an seine Seite und ließ die Augen über das Pergament wandern. Es zeigte Inseln, Küstenlinien, Strömungen, doch nichts davon passte zu dem, was sie vor sich hatten. »Unmöglich«, murmelte der Kapitän. »Wir können nicht einfach von der Karte verschwinden.« Samuel fühlte, wie sein Herz schneller schlug. »Und doch sind wir genau das.« Hinter ihnen begannen die Matrosen leise zu murmeln. Einige von ihnen starrten auf das Wasser, als würden sie darauf warten, dass es sich bewegt, dass es ihnen die Antwort gibt. »Wir sind in verfluchten Gewässern«, murmelte einer von ihnen. »Haltet die Klappe«, fuhr O'Malley ihn an. »Kein Grund, sich wie ein Haufen Weiber zu benehmen.« »Er hat recht«, widersprach ein anderer. »Es gibt Orte, die nicht für Menschen bestimmt sind. Vielleicht ist das hier einer davon.« »Hör auf mit dem Aberglauben«, knurrte Mercier. Doch auch er konnte das Unwohlsein nicht verbergen, das sich langsam über die Crew legte. Samuel versuchte, seinen Atem zu beruhigen. Er hatte so etwas noch nie erlebt. Aber er wusste eines sicher. Sie waren weit weg von allem, was sie kannten. Unter Deck war es drückend heiß. Bakari saß mit dem Rücken gegen die kalten Holzplanken und beobachtete das Wasser, das langsam durch die Ritzen sickerte. Adewale bemerkte es ebenfalls. »Das ist mehr als sonst.« Bakari nickte. Die Providence war nicht neu und sie hatte immer irgendwo geleckt, doch dies war anders. Es war nicht das leise Tropfen, das sie gewohnt waren. Es war ein stetiges Rinnsal. »Das Schiff hat Schaden genommen«, murmelte einer der versklavten Männer. Bakari schüttelte den Kopf. »Irgendwas fühlt sich anders an.« Er ließ den Blick zu den anderen wandern. Männer, die auf dem Boden saßen, still und erschöpft, die Gesichter von Salz und Schweiß gezeichnet. Einige von ihnen flüsterten leise Gebete, andere hatten die Augen geschlossen, als wollten sie sich in einen anderen Ort träumen. Doch selbst hier unten, in der Dunkelheit, war das Meer spürbar. Ein Kribbeln lief Bakari über die Haut. Und dann spürten sie es. Ein dumpfes Geräusch, tief, vibrierend. Es kam aus der Tiefe. Alle hielten den Atem an. Adewale sah ihn an, die Augen geweitet. »Hast du das gespürt?« Bakari nickte langsam. Ein weiteres Grollen, leise, aber eindringlich, als würde etwas unter ihnen atmen. Etwas wartete unter ihnen. Etwas, das nicht von dieser Welt war. Als die Nacht kam, kehrte auch der Nebel zurück. Als würde er nun aus der Tiefe selbst aufsteigen. Die See war still, aber nicht auf die beruhigende Weise eines ruhigen Gewässers. Nein, diese Stille war bedrückend, fast greifbar, als würde das Meer den Atem anhalten. Der Sturm hatte das Schiff so gut wie manövrierunfähig gemacht, Gemma machte. Samuel stand an der Reling der Providence, seine Hände um das kalte Holz gekrallt. Die letzten Stunden waren unheimlich gewesen. Kein Wind, keine Strömung, kein einziges Anzeichen davon, dass sie sich in bekannten Gewässern befanden. Und dann war da dieses Gefühl. Ein Kribbeln in den Knochen. Eine unsichtbare Präsenz, die sich zwischen die Schatten schlich und sich in den Köpfen der Männer einnistete. Und dann begann der Gesang. Zuerst leise, kaum mehr als ein Flüstern, das vom Wasser aufstieg. Samuel dachte im ersten Moment, er hätte sich getäuscht. Doch dann wurde es lauter. Eine Melodie, weich und verführerisch, so süß wie warmer Honig. Es war das Schönste, was er je gehört hatte. Und doch spürte er nichts dabei. Er blinzelte und sah sich um. Die Männer um ihn herum hatten aufgehört zu arbeiten. Sie standen still, ihre Köpfe leicht geneigt, als lauschten sie einer Stimme, die direkt zu ihnen sprach. Dann begannen sie sich zu bewegen. Langsam, mechanisch, als hätte jemand unsichtbare Fäden an ihre Glieder gebunden. Einer nach dem anderen ließ seine Arbeit fallen und begann, auf die Reling zuzugehen. »Was zum...« Samuel machte einen Schritt nach vorne. »O'Malley, Mercier, selbst einige der zähen alten Seebären, ah...« Sie alle bewegten sich, als wären sie Schlafwandler. Ihre Augen waren glasig, leer. »Hey, was macht ihr da?« rief er. Doch keiner reagierte. Ein paar von ihnen hoben bereits ein Bein über die Reling. »Zurücktreten! Ihr hört mich?« Es war, als wäre er Luft. Dann hörte er ein dumpfes Poltern unter Deck. Samuel drehte sich um und sein Magen zog sich zusammen. Die Tür zum unteren Deck, normalerweise schwer verriegelt, zitterte unter der Wucht von etwas. Ein leises Knarren, dann ein dumpfer Schlag. »Verdammt«, murmelte er. Dann, mit einem donnernden Krachen, sprang die Tür aus den Angeln. Bakari und Adewale hatten die Unruhe unter Deck als erste bemerkt. Das Wasser, das zuvor nur langsam durch die Ritzen gesickert war, schien nun schneller zu steigen. Es war noch kein Grund zur Panik, aber ein schlechtes Gefühl breitete sich in Bakaris Brust aus. Dann hörten sie es. Es war kein Geräusch, das sie richtig wahrnahmen. Eher ein Druck, eine Vibration, die sich in ihre Knochen fraß. Adewale legte die Hand an den Schädel und verzog das Gesicht. »Was zur Hölle ist das?« Bakari wollte antworten, doch da begann es. Die Männer um sie herum erhoben sich. Nicht mit den hastigen, nervösen Bewegungen, mit denen versklavte Männer normalerweise aufschreckten. Nein, sie standen langsam auf, gleichmäßig, wie eine Welle, die sich über den Raum ausbreitete. Einer nach dem anderen drehte sich in Richtung der schweren Tür, die das Unterdeck vom Rest des Schiffes trennte. Bakari fühlte, wie sich seine Brust zusammenzog. Er packte einen der Männer an der Schulter. »Hey, was machst du?« Keine Reaktion. Adewal versuchte es bei einem anderen. Dasselbe. Die Männer schienen wie Puppen, deren Fäden von einer unsichtbaren Hand gezogen wurden. »Das ist nicht normal«, murmelte Adewale. Bakari beobachtete, wie sie sich langsam auf die Tür zubewegten. Dann legten sie alle gleichzeitig die Hände an das Holz. Ein dumpfes Knarren, dann noch eins. Mit einer unheimlichen Einigkeit drückten sie gegen das schwere Tor, das ihre Welt vom Rest des Schiffes trennte. Bakari trat vor. »Nein! Hört auf! Ihr könnt nicht!« Ein gewaltiger Schlag. Dann ein Ruck, als das alte Holz nachgab. Und dann brach die Tür auseinander. Samuel konnte nur noch entsetzt zuschauen, wie die Männer aus dem Bauch des Schiffes auf das Deck strömten. Sie waren wie eine Flut. Keiner rief. Keiner sprach. Sie bewegten sich, als wären sie Teil eines einzigen Willens, direkt zur Reling. »Verdammt!« Samuel rannte los. Nathaniel war einer von ihnen. Sein Bruder bewegte sich mit ausdruckslosem Gesicht, seine Hände locker an den Seiten, als wäre sein Körper nicht mehr sein eigener. Samuel packte ihn an den Schultern und rüttelte ihn. »Nathaniel, wach auf! Hörst du mich?« Doch sein Bruder reagierte nicht. Er ging weiter. Ohne zu überlegen, tat Samuel das Einzige, was ihm einfiel. Er ballte die Faust und schlug zu. Nathaniel keuchte, taumelte. Sein Blick wurde für einen Moment klar. Dann sackte er bewusstlos in Samuels Arme. Samuel hatte keine Zeit, sich um ihn zu kümmern. Er musste die anderen aufhalten. Aber dann hörte er es. Ein Aufschrei. Samuel wirbelte herum und sah, wie Whitmore nach vorne gerissen wurde. Der Kapitän hatte versucht, einen der Männer zurückzuhalten, doch nun war er selbst am Rand. Seine Finger krallten sich in das Holz der Reling. Sein Gesicht war eine Maske aus Zorn und Überraschung. »Haltet mich!« Etwas zog an seinem Bein. Samuel sah es nur für den Bruchteil einer Sekunde. Etwas Langes, Schlankes, das sich aus dem Wasser nach oben schlängelte. Dann wurde Whitmore mit einer unmenschlichen Wucht nach hinten gerissen. Samuel sprang nach vorne, seine Hände griffen ins Leere. Das Einzige, was blieb, war das Echo eines Platschens. Whitmore war fort. Bakari und Adewale erreichten in diesem Moment das Deck. Und zum ersten Mal in seinem Leben sah Samuel Angst in ihren Augen. Denn sie alle wussten es jetzt. Etwas war dort draußen. Und es wollte sie holen. Die wenigen Männer, die nicht über Bord gegangen waren, standen benommen auf dem Deck. Ihre Augen leer, ihre Körper wie Marionetten, deren Fäden noch nicht ganz durchtrennt waren. Samuel stand keuchend da. Sein Herz hämmerte in seiner Brust. Nathaniel lag bewusstlos an Deck, nachdem er ihn mit einem Faustschlag aus der Trance gerissen hatte. Bakari und Adewale standen nicht weit entfernt, ihre Blicke wachsam. Sie alle wussten, dass das, was auch immer gerade geschehen war, noch nicht vorbei war. Und dann kam die erste. Das Wasser zischte, als eine Gestalt aus der Tiefe hervorschoss und mit einer unmenschlichen Eleganz auf das Deck der Providence sprang. Bakari und Adewale keuchten auf. Samuel erstarrte. Die Kreatur vor ihnen war wunderschön und abscheulich zugleich. Ihre Haut schimmerte im Mondlicht, als wäre sie aus Perlen und Silber geformt. Ihr Haar, nass und schwer, fiel in dunklen Strähnen über ihre Schultern und ihre Augen waren nicht menschlich. Sie waren groß, leuchtend und unergründlich tief, wie der Abgrund selbst. Doch was Samuel am meisten erschreckte, war ihr Gesichtsausdruck. Verwunderung. Sie musterte die Männer mit einem Ausdruck, den Samuel nicht deuten konnte, bis sie sprach. »Gefällt euch unser Gesang nicht?« Ihre Stimme war dunkel und melodisch zugleich. Jeder Ton vibrierte in der Luft wie ein Echo, das noch lange nachhallte. Ihre Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, doch es war kein freundliches Lächeln. Es war Neugier. »Ihr hört uns nicht«, wiederholte sie und trat langsam nach vorne. »Wie kann das sein?« Niemand antwortete. Niemand rührte sich. Dann blitzte etwas in ihren Augen auf. Ein Schimmer von Frustration. Vielleicht sogar Wut. Mit einer blitzschnellen Bewegung packte sie einen der noch taumelnden Matrosen am Kragen. Er zuckte nicht einmal zusammen, als sie ihn zu sich zog, als wäre er nichts weiter als eine Stoffpuppe. Ihr Lächeln vertiefte sich und mit einer Bewegung so schnell, dass Samuel sie kaum verfolgen konnte, öffnete sie den Mund und biss zu. Ein schriller Schrei hallte über das Deck. Die anderen Matrosen zuckten zusammen, als warmes Blut auf das Holz tropfte. Die Kreatur riss mit einer einzigen Bewegung ein Stück Fleisch aus der Kehle des Mannes. Und seine Augen weiteten sich für einen Moment in absolutem Entsetzen, bevor er in sich zusammensackte. Das Geräusch, das folgte, war nass und widerwärtig. Bakari spannte sich an. Samuel fühlte, wie sich sein Magen umdrehte. Die Meerjungfrau hob den Kopf, ihre Lippen rot vor Blut, und lächelte sie an. »Aber zumindest könnt ihr mich sehen.« Sie trat vor, langsam, genießerisch. Sie schien die Angst in der Luft zu schmecken. Dann drehte sie sich zu den Männern, die noch immer unter ihrem Band standen. »Bringt sie mir«, befahl sie. Ihre Stimme klang nun anders, befehlsgewohnt, eisig, durchdrungen von einer Macht, die keine Widerrede duldete. Die verzauberten Männer bewegten sich, langsam, aber entschlossen. Sie drehten sich zu den wenigen Überlebenden, ihre Gesichter leer, aber ihre Körper angespannt. Samuel wich einen Schritt zurück. »Bakari, ich sehe es!« Die ersten Matrosen kamen auf sie zu. Nicht langsam, nicht taumelnd, wie vorher. Sie griffen nach Waffen, nach Messern. Und dann stürzten sie sich auf sie. Adewal war der Erste, der sich bewegte. Er packte einen der angreifenden Männer am Kragen und schleuderte ihn mit roher Gewalt gegen ein Fass. Der Matrose knallte mit dem Rücken gegen das Holz, ließ das Messer aus der Hand fallen und blieb reglos liegen. Bakari duckte sich unter einem Hieb, trat mit voller Wucht gegen das Bein seines Gegners und riss ihn zu Boden. Sie kämpfen nicht aus eigenem Willen, rief Samuel, während er einem weiteren Angriff auswich. Kommt nur her, ihr Höllenhunde, knurrte Bakari. Sie konnten ihre eigenen Männer nicht einfach abschlachten, aber die Männer, die unter dem Bann standen, schienen keinerlei Hemmungen zu haben. Mercier, dessen Blick noch immer glasig war, hob ein rostiges Entermesser und stürmte auf Samuel zu. Samuel riss instinktiv die Arme hoch, fing den Schlag mit einem schnellen Schritt zur Seite ab und trat Mercier mit voller Kraft in die Kniekehlen. Der Franzose taumelte, fiel nach vorne und wurde von O'Malley aufgefangen. »Haltet euch zurück«, rief Samuel. »Wir sind nicht eure Feinde.« Die verzauberten Männer hörten nicht auf ihn. Bakari duckte sich unter einem Schlag und packte einen der Matrosen mit beiden Armen. Er drehte sich einmal um die eigene Achse und warf ihn mit brutaler Kraft gegen die Reling. Die Meerjungfrau beobachtete das Geschehen mit einem Ausdruck, der irgendwo zwischen Belustigung und Verachtung lag. Dann richtete sie sich langsam auf. »Ihr kämpft gut«, murmelte sie, »aber es wird nicht reichen.« Sie machte eine fließende Bewegung mit ihrer Hand. Alle Matrosen agierten wie ein Orchester unter der Leitung eines Dirigenten. Samuel wusste, dass sie verloren waren. Sie hatten keine Chance gegen diese Übermacht. Er sah zu Bakari, der ruhig, aber angespannt dastand. Er wusste es auch. Samuel sog scharf die Luft ein. Sie mussten sich verbünden. Oder sie würden alle sterben. Samuel keuchte, als er sich einen taumelnden Matrosen vom Leib riss, der mit glasigem Blick versuchte, ihn zur Reling zu ziehen. Dann geschah es. Ein markerschütterndes Kreischen durchschnitt die Nacht. Adeval stand an Deck, eine schwere Harpune in beiden Händen, und blickte auf die Meerjungfrau vor ihm hinab. Die Spitze der Waffe ragte aus ihrer Brust, ihr Körper zuckte, als das Leben aus ihr wich. Ihr silbriges Blut rann über das Holz, dampfte leicht in der kühlen Nachtluft. Für einen Moment schien die ganze Welt stillzustehen. Dann brach das Chaos zusammen. Die hypnotisierten Männer sackten in sich zusammen, als hätte man ihnen die Fäden durchtrennt, die sie am Leben gehalten hatten. Mercier fiel auf die Knie. O'Malley taumelte zurück, sein Blick plötzlich wachsam und verwirrt. Die Meerjungfrauen in den Wellen stießen scharfe Schreie aus, ein Klang zwischen Wut und Panik, und begannen sich ins Wasser zurückzuziehen. »Jetzt! Wir müssen uns zurückziehen!« rief Samuel. Bakari packte Nathaniels leblosen Körper und warf ihn sich über die Schulter, während Adewale die Harpune aus der toten Kreatur riss. Gemeinsam rannten sie über das Deck, sprangen über bewusstlose Matrosen und kämpften sich durch die dunklen Schatten. Samuel erreichte als erster die Tür zur Kapitänskajüte und riss sie auf. Bakari stürmte hinein, legte Nathaniel vorsichtig auf den Boden, während Adewale die Tür hinter ihnen zuzog. »Schnell! Verbarrikadieren!« Gemeinsam schoben sie ein massives Regal gegen die Tür, dann einen schweren Tisch, bis der Eingang vollständig blockiert war. Stille. Nur ihr schweres Atmen füllte den Raum. Die Kerzen in der Kapitänskajüte warfen flackernde Schatten an die Wände. Es war ein Raum, der für Ordnung geschaffen war. Karten an den Wänden, ein großes Steuerrad in einer Ecke, feingeschnitzte Holzregale mit Navigationsinstrumenten. Doch nun lag ein bedrückender Dunst aus Angst und Schweiß über allem. Adewale setzte sich mit verschränkten Armen auf den Boden, während Bakari sich neben Nathaniel hockte, um seinen Zustand zu prüfen. »Er atmet noch«, sagte Bakari schließlich. Samuel ließ sich gegen eine Wand sinken, rieb sich über das Gesicht. »Was zum Teufel war das?« Adewale schnaubte. »Mehr Jungfrauen.« Samuel warf ihm einen müden Blick zu. »Das sehe ich auch. Aber was sind sie? Was wollen sie?« Adewale blickte ins Leere, als suchte er nach einer Erinnerung. Dann seufzte er. »Ich habe Geschichten gehört«, begann er leise, »von Seeleuten, die in gewissen Gewässern verschwanden, von Schiffen, die mit leeren Decks aufgefunden wurden, keine Leichen, keine Anzeichen eines Kampfes.« Samuel lauschte gespannt, während Adewale weitersprach. Die Ältesten in meiner Heimat erzählten von Kreaturen, die tief unter der Oberfläche leben. Sie nehmen nicht einfach Menschen. Sie wählen sie aus. Manche sagen, sie verschleppen Männer in die Tiefe, um sie zu ihren Dienern zu machen. Andere behaupten, sie saugen das Leben aus ihnen, bis nichts mehr übrig bleibt. Bakari nickte langsam. Und die Schätze? Adewale ließ seinen Blick durch den Raum schweifen, als würde er nach etwas suchen, das nicht da war. »Sie sind besessen von Gold«, sagte er. »Edelsteine, Münzen, Artefakte, all das zieht sie an. Manche sagen, sie häufen es in verborgenen Tempeln auf dem Meeresgrund. Andere glauben, dass es ihnen Kraft gibt.« Samuel runzelte die Stirn. »Dann haben sie uns nicht wegen der Crew angegriffen.« »Nein«, murmelte Bakari Mzim, »sie haben uns wegen der Ladung angegriffen.« Ein kurzer Moment der Stille legte sich über die Männer. Dann lehnte Samuel den Kopf gegen die Wand und schloss kurz die Augen. »Dieser Gesang«, Adewale sah zu ihm. »Was hast du gehört?« Samuel öffnete die Augen wieder. Zuerst war es nur ein Summen, dann wurde es zu einer Melodie, so schön, dass es fast wehtat. »Aber es hat dich nicht beeinflusst«, bemerkte Bakari. »Ey, nein, ich habe es gehört, aber es hat mich nicht mitgenommen.« Bakari rieb sich nachdenklich das Kinn. »Vielleicht, weil du...« Er stoppte kurz. Samuel runzelte die Stirn. »Was?« Bakari sah ihn lange an. »Ich glaube, es hat nichts mit der Stimme selbst zu tun«, sagte er schließlich. »Es liegt daran, wie wir hören.« Adewale hob überrascht eine Augenbraue. »Weil unser Gehör beschädigt ist?« Bakari nickte. »Wir hören dumpfer als andere. Der Klang erreicht uns, aber nicht so, wie er sollte. Vielleicht wirkt er deswegen nicht auf uns.« Samuel überlegte einen Moment. Es ergab Sinn. Nathaniel hatte es gehört. Die anderen hatten es gehört. Aber sie drei, sie, deren Ohren durch das Donnern der Kanonen geschädigt waren, waren immun. Dann fiel ihr Blick wieder auf Bakari. Etwas an seinem Gesichtsausdruck hatte sich verändert. »Was?« fragte Samuel misstrauisch. Bakari lehnte sich leicht vor, musterte ihn mit ruhigen, aber durchdringenden Augen. »Ich wusste es die ganze Zeit.« Samuel blinzelte. »Was?« »Dass du eine Frau bist.« Die Luft schien mit einem Mal schwerer zu werden. Adewale hob interessiert eine Augenbraue. Nathaniel regte sich leicht, doch blieb bewusstlos. Samuel öffnete den Mund, doch kein Wort kam heraus. Bakari zuckte mit den Schultern. »Ich bin kein Idiot. Deine Bewegungen, deine Stimme, die Art, wie du dich verhältst, es ist nicht schwer, wenn man genau hinsieht.« Samuel, Sarah, spürte, wie ihr Herz schneller schlug. »Und du hast nichts gesagt?« Bakari schüttelte den Kopf. »Warum sollte ich? Ich habe dich kämpfen sehen. Ich habe gesehen, dass du arbeitest wie jeder andere Matrose. Es war nie mein Geheimnis. Es war deins.« Sarah starrte ihn an, ihr Atem flach. Dann sah sie zu Adewale, der nur grinste. Sarah ließ sich langsam zurückfallen und atmete tief durch. Das war nicht das Ende. Die Meerjungfrauen würden zurückkommen. Aber für den Moment hatte sie zumindest ihre Verbündeten gefunden. Ein dumpfes Grollen vibrierte durch das Holz der Providence. Es war kein natürliches Geräusch, kein Wellenrauschen, kein Windstoß. Es war das Echo von etwas Ungeheuerlichem, das sich in der Tiefe regte. Sarah spürte es zuerst. Die feinen Erschütterungen, das Zittern des Bodens unter ihren Füßen. Dann kam das erste Knarren, ein unheilvolles Geräusch, als würde das Schiff selbst vor Angst aufschreien. Bakari spürte es ebenfalls. Er presste die Handfläche auf den Boden, sein Blick ernst. »Sie hören nicht auf.« »Was meinst du?« fragte Adewale. »Sie bringen das Schiff zum Kentern.« Ein Ruck ließ alle zusammenfahren. Etwas zog an der Providence, nicht von oben, sondern von unten. Adewale trat zum Fenster der Kapitänskajüte und sah hinaus. Sein Atem stockte. Verdammt! Sarah trat an seine Seite und ihr Herz krampfte sich zusammen. Das Meer war in Aufruhr. Nicht durch Wind oder Sturm, sondern durch die Kreaturen, die sich um das Schiff versammelt hatten. Dutzende, vielleicht hunderte, schlangenartige Schatten, die im Wasser kreisten. Doch es waren nicht nur Meerjungfrauen, es waren Meerestiere. Gigantische Gestalten bewegten sich im düsteren Wasser. Krakenarme tauchten auf, ihre Saugnäpfe größer als ein Menschenkopf. Ein riesiger Hai mit Narben und leeren Augen glitt an der Reling vorbei, als würde er auf das Kommando warten, zuzubeißen. Adewale trat einen Schritt zurück. »Sie haben das Meer selbst gegen uns aufgebracht.« Dann kam der erste Schlag. Etwas Riesiges donnerte gegen den Rumpf. Das Schiff erzitterte. Sarah taumelte zurück, während eine Welle von Staub und Splittern von der Decke rieselte. »Das hält es nicht aus«, sagte Bakari düster. Draußen ertönten Schreie. Die überlebenden Matrosen rannten in Panik über das Deck. Einige von ihnen versuchten, Kisten über Bord zu werfen, während andere verzweifelt nach Waffen griffen. Doch es war zu spät. Die Meerjungfrauen waren nicht gekommen, um zu kämpfen. Sie waren gekommen, um zu plündern. Sarah und die anderen stürmten aus der Kapitänskajüte, sobald der nächste Schlag durch das Schiff donnerte. Der Anblick, der sie erwartete, war schlimmer, als sie es sich vorgestellt hatten. Überall auf dem Deck bewegten sich die Kreaturen. Sie arbeiteten mit schockierender Präzision, öffneten Ladeluken, zogen schwere Kisten mit Seetang über Bord. Einige schleppten Beute in Netzen davon, während andere bereits im Wasser verschwanden, beladen mit glänzendem Gold und Edelsteinen. Das Schiff, das unter dem Gewicht seines Fluchs zusammenbrach. »Sie holen sich, was sie wollen«, keuchte Bakari. Ein lautes Krachen ließ sie herumfahren. Ein weiterer Aufprall. Diesmal ein massiver Tentakel, der gegen den Bug schlug. Die Planken splitterten. Wasser begann durch die Lücken zu strömen. Adewale fluchte. »Wenn wir hier nicht wegkommen, sind wir verloren!« »Nathaniel!« rief Sarah plötzlich. Ihr Bruder lag bewusstlos neben einer offenen Ladeluke, sein Körper bedrohlich nahe an der Kante. Und dann ein Arm griff nach ihm. Es war eine Meerjungfrau, ihre Haut dunkel wie die Tiefsee, ihre Augen glühend vor Gier. Ihre Finger krallten sich um Nathaniels Jacke, bereit, ihn ins Wasser zu ziehen. Sarahs Herz setzte aus. Doch Adewale war schneller. Mit einem gewaltigen Satz stürzte er sich nach vorne, seine Harpune erhoben. Er ließ die Waffe mit aller Kraft niedersausen, direkt in die Schulter der Kreatur. Die Meerjungfrau schrie auf und ließ Nathaniel los. Adewale packte ihn mit einer einzigen Bewegung und riss ihn zurück. »Hab dich«, murmelte er, während Nathaniel keuchend die Augen aufriss. Sarah kniete sich neben ihn. »Alles in Ordnung?« Nathaniel blinzelte verwirrt. »Was passiert?« »Keine Zeit zum Erklären«, sagte Sarah scharf. »Wir müssen weg von diesem Schiff.« Die Erschütterungen hatten eines der Rumpfässer aufgebrochen und nun leckte die Flüssigkeit über das Holz. Eine Öllampe ging zu Bruch und entzündete den Alkohol. Ein Feuer begann sich auszubreiten. »Wir brauchen die Beiboote«, rief Mercier, während er mit zittrigen Händen sein Messer hob. »Zu spät«, murmelte Bakari. Sarah drehte sich um und ihr Magen verkrampfte sich. Die Meerjungfrauen hatten es geschafft. Der Rumpf der Providence war geborsten. Große Risse klafften im Holz und Wasser strömte hinein, schneller als es jemals hätte abgepumpt werden können. Das Schiff war verloren. Eine letzte Erschütterung und der Hauptmast stürzte in sich zusammen. »Raus hier!« brüllte Adewale. Sie rannten über das brennende Deck, vorbei an den panischen Matrosen, während das Schiff um sie herum in die Tiefe sank. Sarah spürte, wie sich ihre Lungen mit Rauch füllten, wie ihre Beine schwer wurden. Dann sah sie es. Ein einziges Beiboot, halb beschädigt, aber noch schwimmfähig, am hinteren Deck festgebunden. »Da!« rief sie. Das Feuer hatte sich über das Deck der Providence ausgebreitet, fraß sich durch das Holz wie eine unaufhaltsame Bestie. Rauch stieg in dichten Schwaden auf, während das Schiff mit lautem Knarren und Ächzen dem Ende entgegentaumelte. Die Männer, die noch am Leben waren, rannten in wilder Panik umher. Einige sprangen kopflos ins Wasser, während andere versuchten, die wenigen Beiboote zu erreichen, die noch nicht von den Meerjungfrauen versenkt worden waren. Sarah keuchte, als sie die Riemen des letzten Beibootes löste. Ihre Hände waren von Splittern und Salzwasser rau. Ihr Körper zitterte vor Erschöpfung. Doch sie wusste, dass sie keine Sekunde verlieren durfte. »Schneller!« rief Nathaniel, der sich mit letzter Kraft ins Boot zog. Bakari und Adewale kämpften sich ebenfalls voran, während Mercier und O'Malley noch immer hinter ihnen waren, die Augen weit aufgerissen vor Panik. Doch die Meerjungfrauen hatten sie nicht vergessen. Die Kreaturen, die die Providence geplündert hatten, trieben noch immer zwischen den Wellen, ihre leuchtenden Augen aus den Tiefen auf die Überlebenden gerichtet. Sie hatten fast alles bekommen, was sie wollten. Aber sie wollten mehr. Ein weiteres Seufzen ging durch das Schiff, als sich die Planken unter ihren Füßen spalteten. Das Heck sackte gefährlich ab. Wasser schoss in das brennende Wrack. Und ein lautes, gewaltiges Knirschen ließ allen das Blut in den Adern gefrieren. Die Providence war im Sterben. »Lass das Boot zu Wasser!« schrie Sarah. O'Malley und Mercier schafften es als Nächste hinein, ihre Gesichter kalkweiß. Sarah drehte sich um. Bakari war nicht mehr da. Bakari hatte nur den Bruchteil einer Sekunde Zeit zu reagieren, als sich eine eiskalte Hand um sein Knöchel legte. Die Meerjungfrau hatte ihn gepackt. Sie zog ihn nach hinten. Ihr Griff war so stark wie ein Schraubstock. Bakari stolperte, schlug mit den Händen auf das brennende Holz, doch die Kreatur war über ihm, ihre leuchtenden Augen voller Triumph. »Du wirst mit uns kommen«, zischte sie. Er trat nach ihr, versuchte sich loszureißen, doch sie war zu stark. Dann ein Schatten neben ihm. Adewale. Ohne zu zögern, riss er die Meerjungfrau mit bloßen Händen von Bakari weg. »Nein!« brüllte Bakari, doch es war zu spät. Mit einer einzigen Bewegung ließ sich Adewale mit der Kreatur ins Wasser fallen. Ein dumpfes Platschen. Bakari taumelte zurück, sah über die Reling, doch sie waren verschwunden. Sarah sah es aus dem Beiboot. »Nein!« Adewale war fort. Er hatte sich geopfert. Bakari stand an der brennenden Reling. Sein Atem ging stoßweise. Er wollte hinterher, wollte ihn nicht einfach verschwinden lassen. Doch Sarah wusste, dass es sinnlos war. »Komm!« rief sie. Bakari riss den Blick von den Wellen los und rannte. Mit letzter Kraft sprang er vom zerbrechenden Schiff. Seine Muskeln brannten, als er das Boot erreichte und sich über die Reling zog. Hinter ihm begann die Providence endgültig auseinanderzubrechen. Die Masten kippten, Balken splitterten und das brennende Wrack wurde von den Fluten verschluckt. Die Überlebenden ruderten mit aller Kraft, während hinter ihnen das Schiff, das einst ihr ganzes Leben bestimmt hatte, im Meer versank. Das Letzte, was sie hörten, war das heisere Flüstern des Windes. Und dann Stille. Niemand sprach. Sie trieben im offenen Wasser. Das Beiboot schaukelte träge auf den Wellen, während sie das Schicksal der Providence hinter sich ließen. Bakari saß regungslos da, seine Fäuste so fest geballt, dass seine Knöchel hervortraten. Sarah wusste, was er dachte, Adewale war weg. Aber noch waren sie am Leben. Das rhythmische Schaukeln der Wellen war das Erste, was Sarah wahrnahm. Ihr Körper fühlte sich schwer an, ihr Kopf dröhnte und ihre Kleidung war von Salz und Sand durchtränkt. Als sie die Augen öffnete, blendete sie das grelle Sonnenlicht, das durch die schwankenden Blätter über ihr fiel. Sie lag auf einer Insel. Ihre Finger gruben sich in feuchten Sand. Das Rauschen der Brandung war allgegenwärtig. Mühsam richtete sie sich auf und blinzelte. Das Meer erstreckte sich vor ihr, blau und trügerisch friedlich, als hätte es nie das Unheil gebracht, das sie hierher verschlagen hatte. Dann hörte sie ein Stöhnen. Sarah wirbelte herum. Ein paar Meter entfernt lag Nathaniel, halb mit Sand bedeckt, sein Gesicht von getrocknetem Blut verschmiert. »Nathaniel!« Sie kroch zu ihm hinüber, schüttelte ihn an den Schultern. Nach einem Moment stöhnte er erneut und blinzelte schwerfällig. »Verdammt, ich bin nicht tot«, murmelte er. Sarah atmete erleichtert aus. »Nein, noch nicht.« Ein weiteres Geräusch ließ sie aufhorchen. Schritte im Sand. Sie drehte sich um und ihr Herz machte einen Satz. »Bakari«. Er stand mit nasser Kleidung und ernstem Gesichtsausdruck wenige Meter entfernt und sah sich um. Als sein Blick auf sie fiel, nickte er langsam. »Ihr habt es geschafft.« Sarah kämpfte sich auf die Beine. Ihre Muskeln schmerzten, ihre Kehle fühlte sich trocken an. »Gerade so.« Nathaniel stützte sich auf sie, während er sich mühsam erhob. Sein Blick glitt über die dichte Vegetation, die das Innere der Insel bedeckte. Palmen, dichtes Buschwerk, fremdartige Geräusche, die aus den Schatten kamen. »Wo sind die anderen?«, fragte er schließlich. Bakari deutete mit dem Kopf auf den Strand. Sarah folgte seinem Blick und sah die Körper, die am Ufer angespült wurden. Nach und nach fanden sie weitere Überlebende. O'Malley lag reglos im Sand, hustete aber Salzwasser aus, als Bakari ihn umdrehte. Mercier war einige Meter weiter gestrandet und war noch zu benommen, um zu begreifen, dass er noch lebte. »Wie viele?«, fragte Sarah, während sie mit Nathaniel half, eine verletzte Matrosin näher ans trockene Land zu ziehen. »Bis jetzt 6«, sagte Bakari. Bakari sah sie lange an. Dann drehte er sich um. Sarah folgte ihm ein paar Schritte weiter am Strand entlang, bis sie an eine Ansammlung von Treibholz und Wrackteilen kamen. Dort saß jemand auf einem umgestürzten Baumstamm, den Blick aufs Meer gerichtet. Captain Whitmore. Sein Gesicht war zerkratzt, seine Uniform zerfetzt, aber seine Haltung war dieselbe, die er immer hatte. Aufrecht, wachsam, kontrolliert. Als er Sarah und die anderen kommen sah, hob er langsam den Blick. »Drake«, Sarah spürte, wie sich ihr Magen verkrampfte. »Kapitän«, Whitmore sah sie eindringlich an. Sein Blick fiel auf ihre halbentblößte Brust und er verstand umgehend. »Es sieht so aus, als müssten wir uns arrangieren.« Sie errichteten ein provisorisches Lager nahe des Waldrandes. Die Spannungen waren von Anfang an spürbar. Die Crew hatte immer noch ihre alten Hierarchien im Kopf, doch jetzt, gestrandet und ohne Schiff, war die Ordnung nicht mehr dieselbe. Whitmore versuchte, das Kommando zu übernehmen, doch Sarah, Nathaniel und Bakari hielten sich zurück. Sie beobachteten, warteten. Sarah wusste, dass Bakari nicht unter Whitmores Befehl arbeiten würde. Und sie wusste auch, dass sie selbst es nicht mehr wollte. Nathaniel schien es genauso zu sehen. Als sie sich am Abend um ein kleines Feuer versammelten, waren die Gruppen bereits klar erkennbar. Whitmore, O'Malley und Mercier saßen zusammen und berieten sich leise. Sarah, Nathaniel und Bakari hielten sich am Rand. »Wie lange glaubst du, wird das gut gehen?«, fragte Nathaniel leise. Bakari warf einen Blick auf Whitmore. »Nicht lange.« »Und dann?« Sarah schwieg. Dann sah sie hinaus in die Dunkelheit der Insel. »Dann müssen wir herausfinden, was sonst noch hier ist.« Denn eines war sicher. Diese Insel war nicht einfach nur ein Zufluchtsort. Sie war mehr. Und sie würden bald herausfinden, warum.